Ja, sprechen wir über die berühmte Schere im Kopf, über die vorauseilende Selbstzensur. Wer seine Meinung sagt zu streitbaren Themen, vielleicht zum Gendern oder zur deutschen Corona-Politik oder zur Politik der aktuellen israelischen Regierung im Nahostkrieg, muss mit heftigen Reaktionen rechnen. Eine Gegenposition zur jeweiligen Meinung wird sich immer finden, aber diese Gegenposition wird immer schärfer geäußert und die Fronten scheinen dann unerbittlich verhärtet. Um derartige Konflikte zu vermeiden, kann man dann natürlich aufhören, sich zu bestimmten Themen zu äußern. Aber ist dieses Schweigen, dieses Vermeiden der richtige Weg? Jetzt die große Frage, wie sieht es in der Wissenschaft aus mit der Schere im Kopf? Dieser Frage ist eine Studie der Freien Universität Berlin nachgegangen.
Wie groß ist die Schere im Kopf bei Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern? Welche Auswirkungen hat die Selbstzensur auf die Forschung? Das hat die Freie Universität Berlin untersucht. Mit der Studie Deutsche Wissenschaft seit dem 7. Oktober. Selbstzensur und Einschränkungen unter Forschenden mit Nahostbezug. 477 Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler haben an der Befragung teilgenommen. Rund 26% haben oft das Gefühl, sich nicht frei äußern zu können. 76% gaben an, sich bei israelbezogenen Themen stärker zurückzuhalten. Über die Hälfte hat selbst bereits Anfeindungen oder Beeinträchtigungen als Reaktion auf ihre Forschung erlebt. 85% der Befragten sehen die Freiheit der Wissenschaft in Gefahr.
Soweit einige Ergebnisse dieser Studie und über die kann ich jetzt mit dem Studienleiter sprechen, mit Jannis Grimm vom Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung der Freien Universität Berlin. Schönen guten Morgen, Herr Grimm, ich grüße Sie.
Hallo, guten Morgen, Herr Schmidt.
2/3 der Befragten haben angegeben, sich beim Thema Israel und Palästina stärker zurückzuhalten. Ich finde, dass das eine extrem hohe Zahl ist. Was sagen Sie, hat Sie das überrascht oder hatten Sie damit gerechnet?
Also ich teile Ihre Überraschung und ich teile auch Ihre Entrüstung darüber. Komplett out of the blue kommt es nicht, weil wir haben Vergleichsstudien aus den Vereinigten Staaten, an denen wir uns auch teilweise orientiert haben. Da sind die Zahlen noch viel erschreckender, da sind das weit über 90%. Und man kennt natürlich das Feld, wir arbeiten in dem Feld, wir kennen unsere Kollegen, die Gesamtpopulation, die wir befragt haben oder an die Einladung rausging, waren um die 2000 Leute. Das sind nicht so viele in Deutschland. Ja, da hat man schon einen gewissen Eindruck, und der Eindruck war es ja auch, und diese Einzelfallgeschichten, die man von überall gehört hat in den letzten 2 Jahren, warum wir die Studie gemacht haben, um einfach so ein Barometer für, wie groß ist das Problem denn jetzt wirklich, zu erstellen sozusagen. Also besorgnisteilig, Überraschung gemischt.
Gemischt, ja. Okay. Aber was befürchten denn die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler? Also wovor haben sie sozusagen Angst?
Ja, das ist ganz interessant. Danach haben wir gefragt. Es gibt natürlich Gründe, warum Leute sich zensieren. An erster Stelle kommt ganz klar mit 63% fast die Sorge um Missverständnis oder Fehlinterpretation ihrer Aussagen und direkt danach auch gleich die Sorge um öffentliche Anfeindung und berufliche Konsequenzen, auch mit jeweils über 60%. Das heißt, in Deutschland ist die Sorge, und das ist ein großer Unterschied zu den Vereinigten Staaten, wo Leute sehr viel stärker staatliche Repressionen oder Ähnliches, die Angst davor eben angegeben haben. In Deutschland ist die Sorge vor, ganz klar vor dem sozialen Tod, ja, vor dem Karriereaus, vor Rufschädigung, davon in der Öffentlichkeit diffamiert zu werden und dass sich das dann negativ auf den Job auswirkt. Das ist sehr, sehr klar. Und Dinge wie Angst vor Fördermittelverlust oder Ähnliches, das ist schon auch alles genannt, aber das ist sehr, sehr viel weniger. Also vor Fördermittelverlust haben 35% Angst, vor den Studierenden, da Sorge vor der Reaktion der Studierenden, geben gerade mal ein Viertel an. Das ist auch noch relevant, aber das ist nicht mehr hat nicht mehr die Größenordnung wie diese öffentliche Exposition. Und das sieht man auch ganz klar, wenn man sich in der Studie anguckt, in welchen Bereichen sich die Leute am meisten zensieren. Und das ist ganz klar bei öffentlichen Veranstaltungen und bei Medienauftritten mit weitem Abstand am meisten.
Okay. Da wir gerade bei dem Thema der Bedrohung oder der Angst sind, Sie haben ja die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler auch gefragt, ob diese das schon erlebt haben. Also Anfeindungen, Beeinträchtigungen, Bedrohungen. 53% haben das bejaht. Was haben Sie da gehört? Also was wurde Ihnen da zum Beispiel erzählt?
Also zum einen haben wir natürlich die Ausschnitte aus der Studie, wo Leute eben nennen Hassrede, Drohungen im Netz, Diffamierung und Antisemitismusvorwürfe oder Ähnliches. Also das wird natürlich in der Studie berichtet. Aber der Auslöser, warum wir das reingenommen haben, sind ja die Einzelfallgeschichten, die teilweise auch im Monitor von Organisationen wie Scholars at Risk oder ähnliches als Einzelfälle dann festgehalten werden. Und die, da gibt es eine ganz große Bandbreite. Ja, da sind Sachen dabei, wie Leute, die einen online beschimpfen oder einem Drohungen schicken. Das habe ich selber erlebt, das haben viele Kollegen um mich herum direkt schon erlebt. Da ist man dann, wenn man sich zu dem Thema differenziert versucht zu äußern, ist man für die einen Antisemit, für die anderen ist man Zionist. Ja, also man begibt sich da sofort in ein Minenfeld. Aber das geht eben weiter, ja. Das geht bis hin zu Briefen an Privatadressen, Doxing, also das heißt die Veröffentlichung von Daten online, was insbesondere im Nachgang der sogenannten Fördergate-Affäre, also damals unter der ehemaligen Bildungsministerin Bettina Stark-Watzinger und der Kampagne der Bild-Zeitung gegen einige KollegInnen, wurden ganz viele dieser Daten auch online gestellt von KollegInnen, ja. Die wurden regelrecht exponiert online. Aber es gibt eben auch sowas wie Reifen zerschnitten, ja, oder Übergriffe oder Beleidigung von den eigenen Studierenden und so weiter. Also das geht in ganz viele verschiedene Richtungen. Okay. Die Daten sagen aber, dass ganz klar sozusagen diese Diffamierung und diese öffentlichen Geschichten sind sozusagen sind das, was am meisten vorkommt, ja, oder wo die meisten von betroffen sind.
Herr Grimm, nun ist ja klar, dass Menschen genau das, was Sie jetzt aufgezählt haben, vermeiden möchten. Ne? Also das nicht erleben möchten. Absolut jedes Verständnis dafür. Aber da sind wir ja an dem Punkt, Schere im Kopf, Vermeidungshaltung. Die große Frage ist ja, wenn wir auf die Wissenschaften schauen, ist die Freiheit der Wissenschaft durch diese Vermeidungshaltung in Gefahr?
Also über 80% der Befragten sehen das so. Und das ist interessant, weil sie haben ja disziplinübergreifend befragt und auch abgefragt sozusagen den persönlichen Bezug zu Nahost. Und das heißt, sowohl Leute, die, man um es jetzt lapidar zu sagen, stärker Israel bezogen sind, als auch Leute, die stärker Palästina bezogen sind, sehen das definitiv so, ja. Unabhängig jetzt von den Studienergebnissen, aber muss man sich natürlich die Frage stellen, was heißt das, wenn zu polarisierenden Themen, wie der Nahostkonflikt sicherlich eins ist, oder auch das Thema Antisemitismus, die Leute, die es eigentlich am besten wissen, die eigentlich am meisten Differenz in den öffentlichen Diskurs bringen könnten und die auch eigentlich verfassungsmäßig die Aufgabe haben, ja, zu diesen Themen frei zu forschen und auch die öffentliche, also Tiefe in die öffentliche Debatte zu bringen, wenn genau diejenigen nun sich am meisten zurückhalten. Das heißt, die hinterlassen natürlich ein gewisses Vakuum, was dann gefüllt wird durch Kommentar, durch politische Meinung, aber die halt nicht die gleiche Tiefe und nicht die gleiche empirische Unterfütterung hat, wie Forschende das machen können. Das heißt, zu Themen, die eben besondere Brennpunktthemen, sei das jetzt Migration, sei das Gender, sei das Nahost, gerade dort bräuchte es eigentlich Leute, die Ruhe in den Diskurs reinbringen.
Herr Grimm, ich danke
Ihnen. Und wenn die fehlen, dann hat es Konsequenzen, ja.
Ja, dann hat es Konsequenzen. Ihnen. Ja, Herr Grimm, danke schön für die klaren Worte zum Schluss. Jannis Grimm, Leiter der Studie, über die wir hier gesprochen haben. Jannis Grimm vom Zentrum für interdisziplinäre Friedens- und Konfliktforschung der Freien Universität Berlin. Ich danke Ihnen für Ihre Zeit und einen schönen Tag noch.
Ich danke Ihnen fürs Interesse. Tschüss. Ja.